der Schöpfung, der Schaffung des Menschen, wozu erschaffen. In 1. Mose 3 wird uns nun beschrieben, wie die Sünde in die Welt kam. Und der Weg, auf dem die Sünde in die Welt kam, gibt uns Verständnis, Einsicht über das Wesen der Sünde, wie Sünde Macht über uns gewonnen hat und in welcher Weise die Sünde uns verführt, auch den Glaubenden immer wieder verführt. Darum sind diese Verse in 1. Mose 3 so ungeheuer lehrreich. Wir wollen im Kapitel 3 die ersten 7 Verse lesen. 1. Mose 3, die ersten 7 Verse. Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach, zu dem Weibe hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Und das Weib sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Und die Schlange sprach zu dem Weibe, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennend, Gutes und Böses. Und das Weib sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Manne mit ihr und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Hier wird nun von der Schlange gesprochen, ganz unvermittelt. Aber wir sind nicht auf uns gestellt, um zu erklären, zu suchen, was mit der Schlange gemeint ist oder wer mit der Schlange gemeint ist. Im Neuen Testament wird das ganz deutlich erklärt. Und dort wird auch deutlich, dass jene Schlange, die damals wirkte, in dieser Weise wirkte, dass sie an den Glaubenden genauso wirkt und sie genauso zu bestricken und zu betören sucht und dass sie an der ganzen Menschheit bis ans Ende, bis zum Kommen des Herrn so wirkt. 2 Stellen dazu. Eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11. 2. Korinther 11, Verse 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn, verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Hier geht es um Gläubige, welche ebenso, obwohl sie grundsätzlich von der Macht Satans befreit sind, doch von der Schlange betört, verführt und von der Einfalt gegen den Christus abgewandt werden können. Dann Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9. Hier steht, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, wiederum Schlange. Die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Wenn hier der Ausdruck verwendet wird, die alte Schlange, dann ist es offenkundig, dass damit ein Hinweis gemacht wird auf jene Schlange, die im Anfang die Sünde in die Welt brachte. Die alte Schlange vom Garten Eden. Nun, es ist nicht unser Thema, jetzt das zu erklären, in welcher Art, in welcher Form die Schlange und so weiter. Es genügt für uns, dass wir in 1. Mose 3 erkennen, mit der Schlange ist gemeint der Satan. Es ist also der Satan, der Verführer, der hier redet, und er tut genau das, was Paulus in 2. Korinther 11 als Ziel seines Wirkens nennt. Er will die Glaubenden, also uns, durch seine List von der Einfalt gegenüber Christus abwenden. Das heißt, von diesem Vertrauen auf unseren Gott, von vertrauensvollen Gehorchen, von der vertrauensvollen Unterwürfigkeit und Abhängigkeit vom Herrn. Davon will er entfremden. Und genau das tut er hier in 1. Mose 3. Wir hatten gesehen gestern, dass das Glück des Menschen in seiner Abhängigkeit von seinem Gott lag. Das ist die Quelle seines Glücks. Und das weiß die Schlange, und darum versucht sie, den Menschen von dieser Abhängigkeit wegzubringen. Nun, wie tut man das? Wie bringt man jemanden aus einem Vertrauensverhältnis, aus einem glücklichen Abhängigkeitsverhältnis weg, indem man in ihm Misstrauen weckt gegenüber dem, von dem man abhängig ist, dem man alles verdankt. Und genau das tut hier die Schlange, das ist die Art seines Operierens von Anfang an bis zum Ende. Wir können es ganz einfach sagen, der Teufel verleumdet Gott, macht Gott schlecht. Und stattdessen macht er den Menschen groß. Und so operiert Verführung immer, immer. In welchem Gewand sie auch einhergeht, wenn der Teufel versucht, Christen zu verführen, dann natürlich in christlichem Gewand, mit frommen Worten, mit biblischen Worten. Aber die Auswirkung wird immer die sein, dass Gott sein Wille, sein Werk, seine Person immer mehr an den Rand gedrängt wird. Das geschieht oft ganz langsam und unmerklich und stattdessen immer mehr der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist nie ein Wirken Gottes, immer ein Wirken Satan. Der Mensch wird immer wichtiger und so macht die Schlange den Menschen wichtig. Und Gott entsprechend klein, sogar schlecht. Süße Worte, betörende Worte. Die Schlange stellt sich hier dar als Freund des Menschen. Ich bin dein Freund. Weißt du, ich bin besorgt um dich. Ich will dein Bestes. Er kommt, um noch einmal auf 2. Korinther 11 zu verweisen, er kommt als Engel des Lichts. 2. Korinther 11. Verse 13, 14 und 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. In 2. Korinther 11 waren es Menschen, solche, die sich als Apostel ausgaben, welche die Sprachrohre Satans waren. Als ein Engel des Lichts in ganz ansprechendem Gewand mit Schmeichelei. Und so wird die Größe des Menschen betont, wie groß der Mensch sei. Es wird dem Menschen zu verstehen gegeben, er sei doch zu höherem berufen. Es stecke doch mehr in ihm. Das sagt er hier, die Schlange. Du kannst ja sein wie Gott. Du bist doch zu mehr fähig. In dir ist mehr drin. Du kannst größer sein. Warum gibst du dich damit zufrieden, Nummer 2 zu sein? Du kannst ja Nummer 1 sein. Ihr werdet sein wie Gott. Nun, auf diesem Weg funktioniert religiöse Verführung, Verführung in der christlichen Kirche, Verführung in der christlichen Gemeinde, aber Verführung schlechthin. Man kann kaum Menschen für ein Unternehmen gewinnen, für eine Sache gewinnen, wenn dem Menschen gesagt wird, du bist untauglich, du bist böse, du bist unbrauchbar, du bist verdreht, du bist verderbt, du bist ein Heuchler, du bist verlogen. Und das sagt das Evangelium uns ja. Und damit kann man keine Menschen verführen. Man muss den Menschen sagen, weißt du, in dir ist viel mehr drin, als du meinst. Du musst das nur herausholen, was in dir drin ist. Dein Potenzial ausschöpfen. Und ich denke, dass es uns bewusst und klar ist, dass sehr viel in dieser Weise auch heute oder heute auch in christlichen Gemeinden, in christlichen Kreisen gesagt, gelehrt und geglaubt wird. Ich war vor 1,5 Wochen in Zagreb, in einer neu entstandenen Gemeinde. Und auch dort stellte jemand die Frage, so in einer Runde, wo wir zusammen saßen und uns über Fragen der Bibel unterhielten, stellte jemand die Frage, wie denn das sei mit der vierten Dimension. Hat er sich auch schon gehört, Leben in der vierten Dimension. Eine Idee, in der gesagt wird, der Mensch, er sei ja im Bilde Gottes geschaffen, also es wird mit biblischen Begriffen und Schlagworten operiert und darum sei er auch schöpferisch und er sei eigentlich dazu berufen, die Schöpfermacht Gottes auszuüben. Und darum könne der Mensch, soll er der Mensch, einfach sich seine Wünsche formulieren, aussprechen und sie gehen in Erfüllung. Ja, das hört man gern, so etwas. Dann wird man der Schöpfer seines eigenen Glücks. Und der Schöpfer seiner eigenen Wünsche, Vollstrecker seiner eigenen Wünsche und Vorstellungen und Ambitionen. Und das hört man nur zu gern. Es wird also der Mensch groß gemacht, Und Gott wird entsprechend klein gemacht, verleumdet. So operiert das Böse auch, wenn es dem Bösen, dem Satan gelingt, Geschwister einander zu entfremden. Operiert immer so. Irgendjemand lässt sich als Sprachrohr für den Teufel verwenden und beginnt einem Bruder ins Ohr zu flüstern oder einer Schwester, weißt du, du bist doch so treu und du setzt dich immer so ein. Du hättest es doch wirklich verdient, dass man mehr auf dich aufmerksam wird. Warum solltest du immer so am Rand sein? Und überhaupt, wie die leitenden Brüder, die führenden Brüder, die Geschwister dich behandeln, ist ein Skandal. Lass dir das nicht gefallen. Und so wird das Ego aufgeblasen und das hört man gern und entsprechend werden dann immer die anderen klein gemacht, die Geschwister klein gemacht. Die sieht man dann als irgendwie schlecht, böse, kleinlich, engherzig an. Also das Strickmuster mag ein wenig variieren, aber es ist im Prinzip immer das Gleiche. Bei der Verführung wird immer das Ego, das Ich, groß gemacht. Gott klein gemacht und dann auch, wenn es in der Gemeinde geschieht, auch oft die Geschwister klein gemacht. Nun, was ist die Vorstellung, die nun die Schlange, oder welches ist die Vorstellung, die nun die Schlange der Frau ins Herz pflanzt? Die Schlange sagt nicht direkt, indirekt und am Schluss dann doch offen, dass erstens Gott den Menschen nicht liebe und zweitens, dass Gott nicht wahr sei. Nicht wahrhaftig und darum auch nicht vertrauenswürdig. Gott liebt euch nicht. Gott ist nicht Liebe und Gott ist nicht Licht. Wir erinnern uns gestern Abend an diese beiden Verse aus dem ersten Johannes, aus dem ersten Johannesbrief, Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 5. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Und 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Die Schlange versteht es, die Frau davon zu überzeugen, Gott ist nicht Liebe und Gott ist nicht Licht. Also verleumdet Gott. Nun, die Schlange sagt das nicht so offen. Du, Gott liebt dich gar nicht. Das wäre zu plump gewesen. Sondern sie beginnt ganz sachte in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von jedem Baum des Gartens essen? Und so versucht sie Evas Denken in eine ganz bestimmte Bahn zu lenken. Dass sie darüber anfängt nachzudenken. Ja, stimmt ja eigentlich. Wir dürfen nicht von allen Bäumen des Gartens essen. Und damit sagt die Schlange indirekt, und auf das will sie hinaus, seht ihr, Gott liebt euch gar nicht. Er tut nur so. Dabei hat er das Beste für sich behalten. Will euch nicht teilhaben lassen am Besten. Das will er für sich behalten, er will euch klein halten. Er will groß sein. Er liebt euch nicht. Das ist das Erste. Er will euch daran hindern, dass ihr wirklich das Beste bekommt. Eva, ich bin dein Freund. Ich sag dir, wo es lang geht, hör auf mich. Dann bekommst du, was dir zusteht. Gott ist nicht Liebe. Denn er hat euch das Beste vorenthalten. Zweitens, Gott ist nicht Licht, denn ihr habt euch angelogen. Er hat euch mit einer leeren Drohung gefügig gemacht und ihr seid so dumm gewesen. Ihr habt diese Drohung angenommen und seid schön brav, gehorsam geblieben. Ach was, sterben. Dummes Zeug, ihr werdet nicht sterben. Sondern Gott weiß ganz genau, Des Tages ihr davon esst, von der Frucht werdet ihr selber sein wie Gott. Gott ist nicht Liebe, Gott ist nicht Licht. Und der Mensch glaubte, nahm und aß. Damit hat der Mensch Gott zum Lügner gemacht. Und hat Gott damit unterstellt, dass Gott nicht Liebe ist. Seither sitzt dieses Misstrauen in Gott im Herzen des Menschen. Der sündige Mensch hat dieses Misstrauen in seinem Herzen gegen Gott. Er misstraut Gott. Er meint, Gott werde ihn fallen lassen, sei nicht vertrauenswürdig und Gott liebe ihn nicht. Gott sei böse letzten Endes. Und dieses Misstrauen gegen Gott hält den Menschen Gott entfremdet in der Gottesferne und behält ihn im Tod. Damit bleibt er von Gott abgeschnitten, vom Quell des Lebens und des Glücks abgeschnitten. Nun, wir sollten vielleicht noch ein wenig darüber nachdenken, was der Mensch tat, als er der Schlange glaubte. Hier steht, die Frau aber sah, dass der Baum gut zur Speise war. Waren denn all die Gaben des Schöpfers, die sie genoss, nicht gut genug? Fehlte ihr denn noch etwas? Und wir merken, welche Beleidigung der Liebe und Fürsorge des Schöpfers, das war. Sie sah, oh, das ist gut. Und vergaß all das Gute, das ihr, ihr Schöpfer, gegeben hatte. Dann das zweite, begehrenswert, um Einsicht zu geben. Einsicht. Damit gab die Frau und nachher der Mann, der der Frau folgte, damit gab der Mensch Gott zu verstehen, du magst ganz schön weise und allerlei sein, aber weißt du, wir wissen auch ohne dich Bescheid. Wir brauchen dich nicht zu fragen. Was sollen wir dich fragen? Wir sind doch mündige Menschen. Also die Frage stellt sich, konnte, wollte, mochte der Mensch der Weisheit, dem Urteil, den Entscheidungen Gottes nicht trauen? Welche Beleidigung, welche Herausforderung an die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes? Nun, das ist ja die Bedeutung dieses Ausdrucks, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es war nicht irgendein Baum, sondern dieser Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und als der Mensch davon aß, sagt er eigentlich damit, ich besitze, ich habe in mir selbst Erkenntnis über woher und über wie und über wozu der Existenz, meiner Existenz. Und das ist ja der Wahn, dem der Mensch verfallen ist und in dem er lebt, dieser Wahn, dass er in sich selbst wissend sei, in sich selbst das Licht habe. Und dieses, mit diesem Wissen stellt er sich über Gott und sagt, ich weiß und ich brauche dich nicht zu fragen. Nun, im Neuen Testament wird es besonders deutlich, aber schon im Alten Testament wird es uns deutlich gezeigt, dass der Mensch das Licht nicht in sich hat, Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium, der das sehr schön sagt, in Johannes Kapitel 11, Johannes 11, da steht, in den Versen 9 und 10, Johannes 11, Verse 9 und 10, Jesus antwortete, sind der Stunden des Tages nicht 12? Wenn jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Damit meint er sich selbst. Er ist das Licht der Welt, er hat in sich Licht, er ist das Wort, das ewige Wort. Vers 10, wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an. Und das sind wir. Wenn jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Das Licht ist nicht in uns. Das Licht ist außerhalb von uns. Und darum haben wir es nötig, dass Gott uns lehre, dass Gott uns belehre. Der sündige Mensch wähnt aber, und wähnen kommt ja von Wahn, es ist ein Wahn, solches zu wähnen, wähnt er sei sehend, wissend in sich. Denn er will nicht mehr von Gott abhängig sein, er will sein eigener Herr, sein eigener Meister sein. Und dann, damit tut er so, als ob er sich und seine Welt selbst gemacht habe und also wer darin darum der Herr und Meister sei. Nun beachten wir, wie es hier weitergeht im Vers 7. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Warum machen sie das? Sie bedecken ihre Nacktheit sofort. Weil sie gewahren, dass sie jetzt tatsächlich Erkenntnis des Bösen gefunden haben. Insofern hat die Schlange die Wahrheit geredet. Ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Ja. Erkennen, was gut und was böse ist. Der Mensch hat Erkenntnis des Bösen tatsächlich bekommen. Aber nicht so, wie er es sich vorstellt. Auch nicht so, wie sich der sündige Mensch das zurechtlegt und sich vorgaukelt. Der sündige Mensch, ja, der denkt ja, der Mensch in seiner Einbildung, er denkt, dass er wie ein unbeteiligter Schiedsrichter da sitzt und Gutes und Böses gegeneinander abwägt und beurteilen kann. Er hat Erkenntnis des Bösen bekommen, indem er selbst böse wurde. Auf diesem Weg. Indem er selbst vom Bösen ergriffen wurde, gefangen genommen wurde. Und so steht der Mensch nicht als unbeteiligter Betrachter da, sondern als jemand, der selbst böse ist. Und dass dieses Böse böse ist, beweist er damit, und dass er erkennt, dass es böse ist, dass er sich sofort verhüllt. Es muss anfangen, Dinge zu verbergen, zuzudecken, von denen er weiß, die sind schändlich, schamwürdig. Nun, wenn dies der Weg ist, auf dem die Sünde in die Welt kam, und wenn der Mensch mit der Sünde der Schlange gefolgt ist, der Schlange geglaubt hat, sich selbst von Gott unabhängig gemacht hat, dann ist der Weg der Errettung tatsächlich, wir sprachen gestern davon, gerade davon Frank und ich, die Umkehr dieses Weges. Darum muss der Mensch zurück. Darum muss der Mensch glauben. Und darum redet der Römerbrief so viel davon, dass wir durch Glauben gerecht werden. Glaube heißt, dass wir Gott vertrauen, seiner Weisheit vertrauen, seiner Wahrheit vertrauen, seiner Liebe vertrauen und damit auch bekennen, er ist alles und wir sind nichts. Dass wir das Urteil Gottes annehmen, ein Urteil, das radikaler nicht sein könnte. Wenn wir denken an diese bekannten Verse in Römer 3 von Vers 10 an, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Alle sind sie abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist nicht einer, der Gutes tue, nicht einer. Eine so radikale Darstellung der Bosheit, der Sündhaftigkeit des Menschen, ja, dagegen wehrt sich zunächst unser Ego, unser Ich. Das wollen wir nicht wahrhaben. Wir denken, ja, ich bin schon ein Sünder, das sind wir ja alle. Aber so schlecht bin ich ja auch wieder nicht. Ganz so schlimm. Das ist doch übertrieben, es so zu sagen. Vertrauen wir Gott, glauben wir Gott, dann nehmen wir sein Urteil über uns an. Vertrauen seinem Wort, unterwerfen uns seinem Wort, glauben ihm, glauben dem, was er über uns gesagt hat, glauben dem, was er uns über seinen Sohn gesagt hat. Und damit werden wir wiederum gerechtfertigt und damit empfangen wir wiederum das Leben. Nun, wir wollen jetzt in 1. Mose 3 ein bisschen weiterlesen, im Vers 8, und hier sehen, wie denn überhaupt der Rettung möglich ist und die Art und Weise, in der Gott uns rettete, die Bedingungen, unter denen er uns rettete, die bleiben immer gültig, auch für den, der 10, 20, 30 Jahre gläubig ist. Wir denken ja oft, ja, jetzt bin ich ja Christ geworden. Am Anfang war uns bewusst, dass wir untauglich sind, für nichts zu brauchen. Aber mit der Zeit beginnt sich unser Selbstbewusstsein wieder zu regen und mit der Zeit denken wir, ja, jetzt sind wir ja christliche Menschen und jetzt sind wir anständige Menschen und dann denken wir, meinen wir, dass wir Gutes tun können, dass wir es vermögen, dass wir es in unserer Kraft haben. Was aber sagt der Kolosserbrief? Der Kolosserbrief sagt uns etwas sehr Einfaches. In Kolosser Kapitel 2, dort steht im Vers 9, Vers 6, entschuldigt, Kolosser 2, das steht im Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihn. So wie wir ihn empfingen, so geht es weiter. Das heißt, Gnade, aus Gnade errettet, und durch Gnade wandeln wir weiter. Das heißt, wir verdanken ständig alles Gott. Und das wird sehr schön deutlich in 1. Mose 3, dass Gott es ist, der dem Menschen nachgeht und den Menschen ruft und den Menschen rettet, nicht der sündige Mensch, der seiner eigenen Bosheit bewusst geworden, sich wieder zurücksehend nach Gott. Gott ist es, der dem Menschen nachgeht, den Menschen ruft. Aus Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott, auch die, den ganzen Wandel, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Es ist Gnade. Und das ist nun wohl die einfach und die grundlegende Wahrheit, an der wir unser ganzes Christenleben lang lernen. dass wir dem Herrn alles verdanken, seiner Gnade alles verdanken und dass wir in diesem Bewusstsein der Abhängigkeit von ihm, seiner Gnade, wachsen. Und auf dem Weg auch lernen, immer mehr lernen, nicht von der Sünde, sondern vom Willen Gottes regiert zu werden. Aber der Anfang, der uns die Bedingungen nennt und zeigt und klar macht, dieser Anfang ist wirklich das alles Entscheidende. Und darum ist es so wichtig, dass uns wirklich bewusst wird, dass wir nur errettet sind, weil Gottes Gnade es wollte. Dass es von ihm ausging. Dass die ganze Sache der Errettung völlig außerhalb von uns lag und liegt. Dass wir Gott weder beeinflussen konnten zum Guten, dass wir weder sein Wohlgefallen irgendwie verdienen konnten, dass wir uns nicht in eine Verfassung versetzten, in der Gottes Gnade dann sich uns zuwenden konnte, sondern dass Gott es war, der uns suchte, der uns wollte, der uns rettete. Und das wird sehr schön deutlich in der Geschichte des Sündenfalles. Es heißt dann in 1. Mose 3, Vers 8 weiter, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Nun, was tut der Mensch hier? In Sünde gefallen, eine sündige Natur lässt ihn jetzt jenes Element suchen, das nunmehr seiner Natur entspricht. Die Gottesferne und die Finsternis. Die Gottesferne und die Finsternis. Möglichst weit weg von Gott. Und sich verstecken unter den Bäumen. Nun, das Neue Testament sagt es deutlicher kann man es nicht sagen, als es Johannes 3, Vers 19 sagt, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Adam wusste, er hat Böses getan. Und darum verabscheute das Licht. Und das ist eine sehr eindringliche Schilderung. Sie hörten die Stimme des Herrn. Nun, das deutsche Wort Stimme ist fast immer, ein gesprochenes, gerufenes Wort. Allenfalls noch Tierstimmen, nennt man auch Stimmen. Das hebräische Wort für Stimme, Kol, heißt einfach Schall, Geräusch. Sie hören also das Geräusch Gottes des Herrn, der im Garten wandelt. Sie hören gewissermaßen seine Schritte. Und sie verstecken sich. Warum? Weil der bloße Gedanke an die Gegenwart Gottes ihnen unerträglich geworden war. Der bloße Gedanke daran. Ich wohne in einem älteren Haus, das ziemlich hellhörig ist und ein Treppenhaus, Holztreppen, bei jedem Schritt knarrt die Treppe. Ich habe ein Arbeitszimmer, dessen Tür direkt zum Treppenhaus geht. Und wenn ich so da stehe, sitze, oft stehe, am Stehpult, lese, schreibe, dann höre ich, wenn die Tür aufgeht und zugeht. Und an der Art, wie die Tür aufgeht und wie jemand die Treppe hochgeht, weiß ich auch, wer kommt. Wenn die Tür so aufgeht und zu und jemand eilt die Treppen hoch, rennt schnell die Treppen hoch, dann weiß ich, aha, Rutli kommt von der Schule nach Hause. Und wenn die Tür etwas anders aufgeht und zugeht und jemand viel beherrschteren Schrittes die Treppe hochgeht, weiß ich, aha, meine Frau
kommt vom Einkaufen zurück. Angenommen, ich hätte Streit mit meiner Frau, dann würde das bloße Geräusch, würde mir das Herz zuknoten. Und genau so ging es dem Menschen. Die bloße Erinnerung, das bloße Vernehmen, Gott nähert sich uns, war dem Menschen unerträglich. Ihr Schöpfer, den sie alles verdankten, war jetzt die letzte Person, der sie begegnen wollten. Die sündige Natur des Menschen treibt ihn weg von seinem Gott. Er will ihn nicht. Der Herr Jesus sagte das, und das ist ja das Unfassbare für uns, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, ist doch wohl fast allen von uns so gegangen. Also wir konnten es nicht begreifen, warum habe ich so lange zugewartet? Warum habe ich mich bloß nicht früher bekehrt? Wir konnten es dann nicht begreifen, dass wir nicht zum Herrn kommen wollten. Und jetzt, da wir den Herrn kennen, können wir es fast nicht begreifen. Warum will denn der Mensch nicht zu seinem Herrn, zu seinem Gott, zu seinem Retter kommen? Zur herrlichsten, wunderbarsten Person im Universum. Aber es ist tatsächlich so, wie der Herr Jesus seinen Zeitgenossen sagte, ihr wollt nicht zu mir kommen, auf dass ihr das Leben habet. Und dann denken wir oft, ja, das waren diese stockverstockten, diese verbockten Juden. Und wir meinen, wir seien besser. Das ist die sündige Natur des Menschen. Der Sünder will nicht kommen. Er will Gott nicht. Zuletzt den und das. Und hätte jetzt Gott Adam und seine Frau sich selbst überlassen, ihrem Willen überlassen, hätte er sie dort gelassen, wo sie es wünschten zu bleiben, dann wären Adam und seine Nachkommen noch heute allesamt in der Finsternis. Und so war es nicht Adam, der anfing zu beten und zu rufen, oh Gott, ich habe gesündigt, erbarme dich meiner, komm wieder zu mir. Nein. Wer ging ihm nach und wer rief ihn? Sein Gott und sein Schöpfer, gegen den Adam gesündigt hatte. Nun, was hatte Gott Adam gesagt? Er hatte ihm gesagt, des Tages du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Das hat er gesagt. Hätte nun Gott Adam dem Tod überlassen, also in jenem Element gelassen, in dem Adam sein wollte, er wollte jetzt das Leben nicht mehr. Er wollte Gottes Gegenwart nicht mehr. Er wollte, dass die Finsternis, die Gottesferne. Wäre Gott dann ungerecht gewesen? Gott wäre gerecht gewesen. Vollkommen gerechtfertigt, Adam da zu lassen, wo Adam sein wollte. Und Adam wäre wahrscheinlich noch zufrieden gewesen. Denn er sagte sich, ja, lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Bleib, wo du bist. Dass Gott Sünder rettet, ist Gottes freie Gnade. Das liegt nicht in uns begründet, ist in Gott selbst begründet. Seine Gnade. Und so ist er es, der den Menschen nachgeht und ruft, Adam, wo bist du? Ja, wusste Gott denn nicht, wo Adam ist? Natürlich wusste er es. Aber Gott ruft Adam so, dass Adam sich dem Licht nicht mehr versperren kann. Gott, der Adam kennt, wie kein zweiter, der genau weiß, was Adam getan hat und genau weiß, was in Adam vorgeht. Er versteht es und weiß es so zu ihm zu reden, dass Adam nicht anders kann, als sich dem Ruf Gottes, dem Licht Gottes zu stellen. Und er kommt. Das ist ja das Schöne. Adam kommt. In Kapitel 4 sehen wir nämlich jemand, der das Gegenteil tut, zu dem Gott auch redet, der geht weg. Kein kehrt nicht um. Er bleibt auf seinem Weg, beharrt auf seinem Weg des selbstgewählten Unglaubens. Adam aber kommt. Gott ruft Adam, wo bist du? Und dann antwortet Adam und stellt sich so dem Licht Gottes. Nun, das ist der Weg, auf dem Gott den Sünder rettet. Gott wartet nicht so lange, bis der Sünder endlich zur Einsicht kommt, sondern er sucht, er ruft, er handelt. Er hat gehandelt, ehe wir ihn kannten, ja, er hat an uns gedacht, in seinem Sohn, Christus, zuvor erkannt, zuvor erkennend erwählt, ehe wir waren. Und er ist es, der uns sucht, uns heimsucht, uns ruft. Und er ist es, der dieses Wunder fertig bringt, dass ein Sünder seinen eigenen Willen aufgibt und sich willig Gottes Willen unterwirft. So wirkt er in seiner Gnade an uns. Wir sind wirklich durch Gnade errettet, mittels des Glaubens. Wie spät ist jetzt? Machen wir jetzt eine kurze Pause? Ja. Und dann machen wir es ungefähr bis 11:30 weiter. Ja, Gottes Ruf oder Frage, Adam, wo bist du, stellt Adam wie ein Lichtkegel ins Licht. Wir kennen sicher diese Dokumentarfilme aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aus der Endphase des Krieges, als alliierte Bombengeschwader nachts deutsche Städte bombardierten. Da sieht man doch auf diesen Filmen, wie Scheinwerfer den Himmel absuchten. So ganze Garben von Scheinwerfer, die dann so über den Himmel fahren, und mit einmal ist ein Flugzeug getroffen. Und wir können uns ja denken, wie es dann den Insassen zumute war. Dann wussten sie, jetzt sind wir im Licht, jetzt hat's uns erwischt. Und so stellt das Reden Gottes den Menschen, der in der Finsternis ist, ins Licht, nur mit einem Unterschied. Gott stellt uns nicht ins Licht, um uns zu verderben, sondern um uns zu retten. Mose, der ja diesen Bericht schrieb, das erste Mosebuch, hatte das an sich auch erfahren. Im Psalm 90 schreibt er davon, schon als alter Mann, nachdem er eine ganze Generation in der Wüste hat dahinsterben sehen, eine Generation gesehen, aufgesprost wie Gras, und am Abend wieder abgemäht, wie Gras. Und dort sagt er, du hast unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts gestellt. Wir wollen diesen Vers aufschlagen, im Psalm 90, im Vers 8. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Und ein David sagt in Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. So ist Gott. Gott ist wahr, der Gott der Wahrheit, aber der Gott der Liebe. Und weil Gott der Gott der Wahrheit ist, muss er den Sünder überführen. Aber weil er der Gott der Liebe ist, überführt er ihn, um ihn zu retten. Nun, wir wissen, dass wir Menschen anders sind. Das haben wir von der Schlange, vom Teufel gelernt, diese Art, dass wir Sünden bei Menschen suchen, aufdecken, um sie dann zu demütigen. So ist der Mensch. So funktionierten die ganzen Schauprozesse in den kommunistischen Ländern. Da muss den Menschen einfach öffentlich bloßgestellt werden und Sünden bekennen. Aber nicht, damit man ihnen dann vergebe und ihnen Gutes tue, sondern um sie nachher zu liquidieren. Und wenn ein Christ so handelt unter Christen, dann handelt er ja uns wirkt, dann werden wir aneinander das erfahren, wie wir es in der Gegenwart Gottes erfahren. Warum haben wir keine Angst davor, Gott Sünden zu bekennen? Warum nicht? Weil wir wissen, Gott wird das nie gegen uns kehren. Nie. Aber leider tun das Christen oft. Sie kehren das, was sie über andere wissen, an Schwachpunkten oder an Versagen, nachher gegen sie. Und das ist sehr böse. Gott ist unser Licht und unser Heil. Das ist unser Glück. Wir haben eine sehr schöne Episode in den Evangelien. In Matthäus und in Markus wird sie geschildert. Wir schlagen auf Markus Kapitel 2. Und diese Episode macht das sinnfällig. Genau diese Wahrheit. Der Herr kam als Licht in diese Welt und als Heil. Denn Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Markus Kapitel 3, nicht 2, Markus Kapitel 3, von Vers 1 an, er ging wiederum in die Synagoge und es war da selbst ein Mann, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, auf das sie ihn anklagen möchten. Und er spricht zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und dann Vers 5. Und er blickt auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Nun, das hätte dieser Mann mit der verdorrten Hand zuletzt gewünscht. Seine verdorrte Hand. Die hielt er unter seinem langen Gewand irgendwie versteckt, denn nach der Auffassung der Juden war es ja so, dass jemand, der körperlich behindert war, eine Frau, die blutflüssig war, jemand, der keine Kinder hatte, das war eine Schmach, eine Schande, weil es ein Zeichen des Missfallens Gottes war. Und darum wollte er nicht, dass das alle immer sahen, seine verdorrte Hand, dieses Zeichen des Missfallens Gottes. Und jetzt kommt der Sohn Gottes, der ihn kennt und um seine Hand weiß, der immer versteckt. Und stellt ihn ins Licht. Strecke deine Hand aus. Warum denn tut er das? Im nächsten Satz steht, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und so besteht Gott darauf, und auch das gehört zur Vergebung der Sünden, zur Errettung, dass wir das ewige Leben empfangen können, und es gehört auch zum Wachstum im Glauben und zur Befreiung von der Macht der Sünde, dass wir Sünde bekennen. Wir müssen vor Gott bekennen, wie wir sind, was wir getan haben. Und solange wir Dinge auch an uns selbst ein bisschen noch entschuldigen und denken, ja, die anderen sind ja auch so und ist menschlich und so weiter, wird die Sünde uns im Griff haben. Und so besteht Gott darauf, dass Adam ins Licht kommt und er besteht darauf, dass Adam Schritt für Schritt zurückgeht, bis an dem Punkt ist, wo er sündigt und sagt, was er tat. Und er tut es dann auch. Zuerst schildert er seinen Zustand, ich hörte deine Stimme im Garten, ich fürchtete mich und ich bin nackt und ich versteckte mich. Jemand, der sich versteckt, ist feige, oder nicht? Und das, was Adam hier tat, das war feige. Und wir sollten daran denken, dass der Sünder feige ist vor Gott. Es ist doch feige, das, was Adam tat, zuerst gegen seinen Gott und Schöpfer, dem er alles verdankte, zu sündigen. Gegen ihn zu sündigen und nachher abhauen. Das ist feige. Nicht dazu stehen wollen, sich absetzen, mit seiner Sünde sich verstecken und weg, das ist feige. Und hier bekennt Adam, dass er feige war. Er bekennt, ich fürchtete mich und ich versteckte mich. Nun, im letzten Buch der Bibel wird uns etwas über die Feigen gesagt. In Offenbarung, Kapitel 21. Bitte? Ja, Offenbarung, Kapitel 21. Verse 7 und 8. Wer überwindet, wird dieses ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches ist der zweite Tod. Die Feigen und Ungläubigen. Der Ungläubige ist feige. Und das bekennt hier Adam, ich war feige, ich versteckte mich. Und dann als nächstes, Vers 11, die Frage Gottes, wer hat dir kundgetan, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Wir sehen, Gott führt Adam dahin zurück. Dass Adam dann bekennt, Vers 12, und er geht den ganzen Weg zurück, den er gegangen war. Die Flucht, sagte, ich bin vor dir geflohen, jetzt bin ich zu dir zurückgekommen. Und nachher sagt er, ja, meine Frau gab mir und ich aß. Und das will Gott hören. Denn genau das hatte Gott ihm verboten. Des Tages, du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Und hier legt Adam das Bekenntnis ab. Ich aß. Ich weiß, man erklärt das fast immer so, dass Adam sich herausgeredet habe. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das hier zu sehen. Er habe sich herausgeredet. Er erklärt, er schildert einfach den Hergang der Dinge. Er hatte Angst vor dir, versteckte mich. Und woher kam diese Angst? Ja, stimmt, meine Frau gab mir diese Frucht. Ich aß und darum, ja, ich aß. Er geht also zurück. Und bekennt, was er tat. Und ich möchte sogar diese Tatsache, dass Adam hier ausdrücklich erwähnt, die Frau, die du mir gabst, gab mir und ich aß, dass er damit nicht irgendjemandem die Schuld geben will, weder der Frau noch Gott, sondern dass er damit sagt, das Beste und das Höchste in der Schöpfung, das du mir gegeben hattest, habe ich als Anlass genommen, um gegen dich zu sündigen. Das macht seine Bosheit noch größer. Das war doch der krönende Erweis der Liebe Gottes, die Erschaffung der Frau. Und Adam freute sich doch an seiner Frau mehr als über alles andere in der Schöpfung. Und verdankte all das seinem Schöpfer. Und hier muss er sagen, ja, deine gute Gabe habe ich missbraucht, um mich gegen dich, den Geber, zu erheben. Nun, das ist auch eine Sünde, auf die der Römerbrief zu sprechen kommt. Dass der Mensch dem Geschöpf mehr Dienst und Verehrung gibt, als dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit, steht in Römer 1. Und sie haben dem Geschöpf mehr Dienst und Verehrung gegeben, als dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Das ist eine Urform der Sünde, dass man die Gaben höher schätzt als den Geber. Nun, wir können, wir schlagen das einmal zuerst auf. Wir können von daher nämlich auf die Frage eine Antwort suchen, warum Adam wohl seiner Frau folgte. Also in Römer 1, da steht in den Versen 24 und 25, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt, also Gott zum Lügner gemacht haben. Und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Ja, warum folgte wohl Adam seiner Frau? Er hätte ja sagen können, das mache ich nicht, Gott hat das verboten. Die Frau nahm von der Frucht, aß und gab Adam. Und er aß. Es steht zwar nicht da, aber wir können annehmen, dass er seiner Frau folgte, weil er um nichts in der Welt seine Frau verlieren wollte. Diese kostbare Gabe wollte er nicht verlieren. Nun, seine Frau wollte den Mann ja auch nicht verlieren, darum wollte sie ihn ja mitziehen und zog ihn auch mit in ihren Fall. Er wollte seine Frau nicht verlieren. Er wollte bei ihr, mit ihr bleiben. Darum folgte er seiner Frau, hört auf die Stimme seiner Frau statt auf die Stimme Gottes. Gab dem Geschöpf mehr Gewicht als dem Schöpfer. Das ist ein sehr subtiler Fallstrick. Sehr subtiler Fallstrick. Auch für Christen. Wir lesen von guten Gaben Gottes des Evangeliums. Gute Gaben des Evangeliums. Folgen des Glaubens an das Evangelium ist nicht nur Friede mit Gott, sondern auch Friede im Herzen und im Gemüt und in der Seele. Das sind Folgen des Evangeliums. Oder als Folge des Glaubens an Gott Fleiß im Beruf, in der Arbeit und von daher auch materielle Wohlfahrt. Lässt sich immer wieder beobachten. Oder als Folge des Glaubens an das Evangelium, wiederhergestellte Beziehungen und Familien, die zusammenbleiben. Also ein glückliches Familienleben. Das sind Folgen, gute Gaben des Gottes, an den wir zum Glauben gekommen sind. Wenn aber die Gaben wichtiger werden als Gott selbst, wird uns das zum Fallstrick und zum Fluch. Eine sehr krasse Form dieser Sache ist soziales Evangelium, denn tatsächlich der Ausbreitung des Evangeliums verdankt ja die christliche Welt auch ihre wirtschaftliche Wohlfahrt, ihre Ordnung, das Funktionieren der Dinge, die immer noch besser funktionieren als in anderen Weltgegenden. Aber wenn das zum Hauptgegenstand wird, dann werden wir Götzendiener. Aber auch wenn das seelische Wohlbefinden immer wichtiger wird und am Ende wichtiger wird, dass die Unterwürfigkeit unter Gott und unter seinen Willen um jeden Preis, dann wird auch das zum Fallstrick und seinem Götzen. Und auch wenn schönes Familienleben, wenn das uns zum Hauptgegenstand wird, und wenn wir nur insofern am Evangelium und am Glauben Interesse haben, als es uns gut tut, dann geben wir dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit, und Gott ist Gott. Und das wird sich rächen. ein ganz subtiler Fallstrick. Und so können wir menschlich Adam verstehen, wir finden es vielleicht sogar noch schön, er hing mit solcher Liebe an seiner Frau, vorbildlich seine Liebe zu seiner Frau, aber damit hat er Gott entehrt. Und die Folge war, dass er seine Frau doch verlor. Und seine Frau verlor ihn. Nicht, dass sie starben, nicht, dass Gott sie auseinandernahm, aber sie waren einander nicht mehr das, was sie waren, als sie beide Gott unterworfen waren. Und darum ist das das Entscheidende, worauf es wirklich ankommt. Und nichts und niemand und kein Einfluss darf in irgendeiner Weise in Konkurrenz treten zu unserer Beziehung, zu unserer Abhängigkeit, zu unserem Gehorsam Gott gegenüber. Und alles, was dazu in Konkurrenz tritt, ist schädlich, entehrt Gott und wird uns am Ende zum Fluch. Nun, die beiden verloren einander. Denn, ja, Adam hatte seine Frau noch, ja, aber eine gefallene Frau. Und die Frau hat ihren Mann noch, ja, aber einen nunmehr sündig gewordenen Mann. Und für zwei Sünder auf engem Raum zusammenzuleben, das ist nicht leicht. Also verlor Adam das, was er unbedingt zu behalten begehrte. Wir betrügen uns immer selbst mit der Sünde. Also er legt Bekenntnis ab und ich aß, und dann redet Gott zur Frau und fragt die Frau, was hast du da getan? 1. Mose 3,13. Gott der Herr sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich und ich aß. Nun, ich denke auch nicht, dass die Frau hier die Schuld auf die Schlange schieben will oder irgend so etwas, sondern sie sagt einfach, was vorgefallen ist. Die Schlange betrog mich. Ich ließ mich von der Schlange betrügen, bereden und ich aß. Und sie legt ihr Bekenntnis ab. Sie hat nicht gesagt, die Schlange betrog mich. Punkt. Und nachher den Mund zugemacht. Ich aß. Ich habe gesündigt. Ich habe das getan, was du verboten hast. Und dass die Schlange mich betrog, macht die Sache ja nicht besser und mildert meine Missetat nicht. Sondern macht sie allenfalls noch schlimmer, wenn schon. Denn sie begriffen wohl, dass das der Widersacher Gottes war. Das begriffen sie wohl. Dass die Schlange, die kam, und Gottes Weisheit, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit in Frage stellte, dass das der Widersacher Gottes war. Und nun bekennt die Frau, ich habe auf deinen Widersacher gehört, ja. Ich habe auf den Verleumder gehört, ich habe auf den gehört, der über dich solche furchtbaren Lügen ausspricht. Ich bin ihm gefolgt und ich habe gegessen. Das bekennt sie. Nun, Gott besteht darauf, dass wir unsere Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen bekennen. Und tun wir es, dann vergibt Gott. Nun, zuerst redet Gott zur Schlange und spricht über der Schlange einen Fluch aus. Das ist auch bemerkenswert. Vers 15 wird das gesagt, Vers 14 wird das gesagt, weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein. Fluch. Die Schlange wird verflucht. Der Mensch wird nicht verflucht. Das ist auffällig. Es wird ein Fluch zwar, ein zweiter Fluch ausgesprochen, aber nicht über den Menschen. Weder die Frau noch der Mann werden verflucht. Der Erdboden, ja, der Erdboden wird verflucht, Vers 17, so sei der Erdboden verflucht, aber der Mensch nicht. Die Schlange aber wird verflucht. Warum? Weil es für die Schlange keine Vergebung keine Wiederherstellung gibt. Und darum stellt Gott auch an die Schlange keine Fragen. An den Menschen richtet Gott Fragen. Er fragt, Adam, wo bist du? Hast du gegessen? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Er stellt Fragen und diese Fragen dienen ja dazu, dass Adam vor Gott offenbar wird. Nicht, dass Gott Information mangelte. Und dann stellt er Fragen an Eva und diese Frage macht auch Eva vor Gott offenbar, dass sie bekennt. Keine solche Fragen an die Schlange, denn die Schlange wird nie etwas bekennen. Der Teufel wird sich nie bekehren. Darum keine Fragen und darum keine Wiederherstellung oder kein Zurechtbringen der Schlange, sondern es wird über die Schlange direkt das Urteil ausgesprochen. Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein. Nun, das bestärkt mich in der Überzeugung, dass die Frau sich nicht herausgeredet hat, denn Gott hätte nicht eine Ausrede verwendet, eine faule Ausrede verwendet, als Begründung für die Strafe über die Schlange. Das wäre ganz sonderbar. Die Frau hat einfach die Tatsachen genannt, wie sie waren, und es wird über die Schlange unmittelbar direkt das Urteil ausgesprochen, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein. Fluch. Dann Erniedrigung, auf dem Bauch sollst du kriechen. Und dann, Vers 15, die Ankündigung der Befreiung für die Menschen aus der Macht dessen, der sie verführt hatte. Die stehen ja da und die hören das. Adam und seine Frau, Eva. Da hieß sie zwar noch nicht Eva. Bekam erst nachher den Namen. Der Mensch und seine Frau stehen da und hören, wie Gott das sagt, und dann hören sie, wie das Urteil ausgesprochen wird über den, der sie verführte, und wie Befreiung aus seiner Macht angekündigt wird. Und zwar wird der Befreier kommen, aus der Frau. Die Frau, die sich verführen ließ, sie wird zur Mutter dessen, der den Menschen vom Verführer befreit. Nun, hieraus lernen wir eines. Es wird zuweilen die Frage gestellt, warum Gott denn überhaupt den Menschen und die Schöpfung so eingerichtet habe, dass der Mensch sündigen konnte. Und darauf können wir nur antworten, auf alle Fälle weiß ich nicht anders zu antworten, als das Verborgene ist Gottes des Herrn. Das Geoffenbarte ist deiner und deiner Kinder ewiglich, auf das wir tun nach allem, was geschrieben ist. 5. Mose 29, Vers 29. Gott hat uns darüber keine Auskunft gegeben. Nach dem, warum er die Dinge so einrichtete. Aber etwas sehen wir hier. Wir sehen, dass Gott durch das Eindringen des Bösen in den Garten, in die Schöpfung, in diese Welt, nicht in Verlegenheit gebracht wird. Und dass er es versteht, das Böse zum Anlass zu nehmen, das Böse, das geschehen ist, die Sünde, zum Anlass zu nehmen, um diese Schöpfung auf immer vom Urheber des Bösen zu befreien. Das sehen wir hier. Und wir müssen uns hüten, davor hüten, Dinge wissen zu wollen und erklären zu wollen, die uns Gott nicht gesagt hat. Gott ist Gott. Und wenn wir Dinge wissen wollen, die Gott uns nicht geoffenbart hat, dann ist das eben dieses Ansinnen des Menschen, Erkenntnis haben zu wollen ohne Gott. Schlagen wir diesen Vers auf, 5. Mose 29, 29.
5. Mose 29, 29, das verborgen ist Gottes, des Herrn unseres Gottes, aber das geoffenbart ist unser und unser Kinder ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. So bewundern wir die Weisheit Gottes, seine Wege, wie er es versteht, die Sünde des Menschen, das Böse, das der Mensch getan hat, das Böse, das auch darin liegt, dass er sich vom Widersacher Gottes verführen ließ, dass er das zum Anlass nimmt, um mit dem Widersacher auf immer und endgültig abzurechnen. Ein Nachkomme der gefallenen Frau, der sündigen Frau, der Frau, die sich von Satan verführen ließ, er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Wird den zunichte machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Und das hören die beiden Menschen, stehen da und hören das. Und Gott will, dass sie es hören. Sonst hätte er es nicht gesagt. Sonst hätte er es der Schlange allein gesagt. Und wir hätten nie was davon erfahren. Er will aber, dass der Mensch es hört. Und sie hören es. Und so bekommen sie, kaum in Sünde gefallen, Verheißungen. Kaum in Sünde gefallen, Verheißung eines kommenden Befreiers. Das Evangelium beruht auf Verheißungen. Nun, wir haben gesehen, es war Gottes Gnade, die den Menschen suchen ließ. Gott rettet aus Gnade, nicht aus Verpflichtung. Gott muss niemanden retten. Gott rettet aus Gnade. Das ist sein freier Gnadenwille. Und Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt aufgrund von Verheißungen. Das heißt auch, das Kommen des Sohnes in die Welt und das Werk des Sohnes, das Evangelium, sind Erfüllungen von Absichten, die Gott in seinem Herzen hatte, Dinge, die Gott davon geredet hat und darum erfüllt hat, weil er es gesagt hat. Der Sohn Gottes, der Herr Jesus, kam nicht in diese Welt, weil inzwischen die Welt so schlecht geworden war, dass es halt keine andere Möglichkeit gab. Jetzt muss halt Gott kommen und die Sache in die Hand nehmen. Er kam gemäß Verheißung. Nach Gottes Vorsatz. Es war nicht ein Ad-hoc-Einfall Gottes, dass er dachte, naja, jetzt haben wir alles probiert, jetzt nützt alles nichts, jetzt müssen wir halt zu den gröbsten Mitteln greifen. Von Anfang an war das im Herzen Gottes. Und warum sagt uns Gott das? Damit wir inne werden, dass die ganze Sache der Errettung eine Sache ist, die von Gottes Herzen ausgeht, von ihm ausgeht. Ein Werk ist, das er tut, dass er der Retter ist. Ja, Errettung ist des Herrn, unseres Gottes. Nicht unser Verdienst, nicht unser Werk. Er rettet uns. Nicht wir uns selbst. Nun, von den Folgen, weiteren Folgen hier will ich jetzt nicht weiterreden. Doch so viel sollte ich doch noch sagen. Verse 16 und 17. 1. Mose 3, Verse 16 und 17. Zu dem Weibe sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Der ursprüngliche Schöpfungsauftrag bleibt bestehen. Vers 16, Kinder gebären, also dass der Mensch sich vermehre. Der Auftrag bleibt bestehen, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Jetzt mit Schmerzen verbunden. Dann Vers 17, der Auftrag bleibt bestehen, den Erdboden zu bebauen, allerdings unter erschwerten Bedingungen, Dornen und Disteln. Ist gar kein Unkraut vor dem Sündenfall. Jedes Mal, wenn du im Garten Kraut jätten musst, denke an Adam, denke daran, wir sind gefallen. Ja, ja. Ohne Sündenfall kein Unkraut. Auch keine Mücken, die dich stechen. Immer wenn ich die Kartoffeln herausnehme aus dem Garten, werde ich vollgestochen von Mücken. Ja, ja. All das wäre nicht da ohne den Sündenfall. Also unter erschwerten Bedingungen. Schweiß, Anstrengung, Mühsal. Arbeit war für Adam reine Wonne gewesen vor dem Sündenfall. Und jetzt sind wir ja so, dass wir uns schon ein bisschen einen Stoß geben müssen zum Arbeiten. Und oft ist Arbeit auch wirklich ein schweißtreibendes Geschäft. Und nicht immer erfolgreich. Wir erreichen nicht immer, was wir begehren. Oft gehen Dinge in die Binsen. Oder wir werden nicht entsprechend für unsere Arbeit belohnt und so weiter. Also Arbeit ist mit Schweiß, auch mit Frustrationen, mit Dornen und Disteln verbunden. So war Arbeit nicht gedacht gewesen. Aber auf der anderen Seite, ohne Arbeit können wir auch nicht sein, denn das ist noch schlimmer. Und so ist das irgendwie ganz ein sonderbares Dilemma, in dem wir sind. Arbeit ist nicht immer schön, aber gar keine Arbeit ist noch weniger schön. Ja, das Leben des Sünders ist, wie wir es auch anstellen, ist eine Last geworden. Eine Last. Folge des Sündenfalls. Und wir sehen auch das schöne Verhältnis zwischen Mann und Frau. Dieses schöne Verhältnis ist notvoll geworden. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er wird über dich herrschen. Wir merken hier, prallen zwei Willenskräfte aufeinander. Auch eine Folge des Sündenfalls. Nun, wir haben gesehen, dass man Leben umschreiben kann als eine Summe von Beziehungen. Und eine jede dieser Beziehungen machte den Reichtum und das Glück des Lebens aus. Tod heißt, dass diese Beziehungen aufgelöst oder zumindest angetastet werden. Tod, die Beziehung zu Gott, ist durchtrennt. Tod heißt, dass alle übrigen Beziehungen notvoll werden. Beziehung zur Arbeit, also zum Erdboden, Beziehung zur Umwelt. In unserer Zeit ein aktuelles Problem. Die Beziehung zwischen den Menschen, zwischen Mensch und Mensch, Beziehung zwischen Mann und Frau, das, was Adam am glücklichsten gemacht hatte und das, was Menschen am glücklichsten hätte machen sollen, die Beziehungen der Menschen untereinander, zueinander, die Beziehung zwischen Mann und Frau, ist seit dem Sündenfall zur Quelle des größten Leids geworden, das einem Menschen widerfahren kann. Nichts erfährt der Mensch, das so schlimm ist für ihn, wie das, was er anderen und andere ihm antun. Das ist Tod. Auflösung dieser Beziehungen. Tod. Und der Tod wird handgreiflich demonstriert am Verfall des Leibes.
Und so wie der Leib verfällt, verfällt das Leben. Seit dem Sündenfall herrscht der Tod. Und im Vers 19, wenn da steht, Staub bist du, zum Staub wirst du zurückkehren, sehen wir, dass der Mensch, anstatt dass er ein freier Herr über die Schöpfung ist, dass er der materiellen Schöpfung unterliegt. Wenigstens was sein Leib betrifft. Er hat also durch den Sündenfall alles verloren, was Gott ihm gegeben hatte. Aber, und das ist ja Gegenstand des Evangeliums, Gott hat den Menschen nicht sich selbst überlassen und den Menschen nicht den Folgen seiner eigenen Schuld und Sünde überlassen. Er ruft ihn und er gibt ihm Verheißungen. Und das begreift Adam. Offensichtlich begreift er das. Im Vers 20 gibt er nämlich seiner Frau einen zweiten Namen. 1. Mose 3, Vers 20. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Hebräisch Chava. Chava. Wortstamm Chav oder Chai heißt Leben. Leben. Das ist doch einigermaßen erstaunlich. Oder findet ihr nicht? In diesem Zusammenhang. Er steht da und hört als allerletztes, Staub bist du, zum Staub wirst du zurückkehren. Und er weiß, der Lohn der Sünde ist der Tod, wie Gott es gesagt hat. Dann schaut er seine Frau an. Chava! Mutter aller Lebendigen! Hätte eigentlich sagen müssen, Mutter aller Todgeborenen. Nichts als Tod wartet auf uns. Aber er glaubt eben der Verheißung, dass sie die Mutter dessen ist, der einst den Menschen von der Sünde und vom Tod befreien wird. Und so ist sie wahrhaft Chava, Mutter aller Lebendigen. Also mitten im Tod, Leben. Leben mitten im Tod. Und das ist ja die Botschaft des Evangeliums, Leben mitten im Tod. In einer Welt, die dem Tod unterworfen ist, eine Welt, in der der Tod herrscht, eine Botschaft des Lebens, das Evangelium, die Kraft Gottes, den Menschen von den Folgen der Sünde und auch von der Macht der Sünde zu befreien. Nicht in allen Belangen. Wir müssen alle noch sterben, es sei denn, der Herr kommt vorher. Also die Folgen des Sündenfalls, die bleiben bestehen, solange diese Schöpfung besteht. Aber Leben, das heißt, dass Gott neues Leben, ewiges Leben, unvergängliches Leben mit dem Evangelium ans Licht bringt. Ein Leben, das nie mehr durch einen Sündenfall wiederum dem Tod verfallen wird. Ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Schlagen wir diesen Vers auf im 2. Timotheusbrief in Kapitel 1. Dort steht das. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Vom Vers 8 dann, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das also die Verheißungen, die Adam und seine Frau hören, Verheißungen, denen sie glauben. Welcher Glaube ihnen zum Leben wird. Sie müssen wohl sterben. Das werden wir noch sehen in Kapitel 5, wenn das noch kurz streifen dann. Ihr Leib muss sterben, Gott hat es gesagt, Staub bist du, zum Staub wirst du zurückkehren. Aber durch den Glauben haben sie Leben, das keinem Tod erliegen kann. Dann kommt im Vers 21 eine Handlung Gottes, welche diese Verheißungen, diese Wahrheiten demonstriert. Leben durch Tod. Denn im Vers 15 war ja gesagt worden, der Befreier werde der Schlange den Kopf zermalmen, aber dabei selbst zermalmt werden. Durch den Tod hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, Hebräer 2, 14. Leben aus dem Tod, Vers 21, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fell und bekleidete sie. Erstmals sehen Adam und Eva mit ihren eigenen Augen die furchtbare Wirklichkeit des Todes. Das muss für sie entsetzlich gewesen sein. Mit einem Mal zwei oder wie viele, eines oder zwei, das steht nicht da, aber tote Tiere, Kadaver, da liegen zu sehen, die eben noch herumgehüpft waren mit warmem Blut in ihren Adern. Sie mussten, Tiere mussten getötet werden, um Adam und seine Frau zu kleiden. Und auch das tat Gott. Er tötete, er kleidete sie. Und das ist ganz gewiss ein Hinweis auf das, was Gott in der Fülle der Zeit tun würde. Ein Unschuldiger würde sterben, um uns von den Folgen der Sünde zu befreien, um uns eine bessere Decke zu geben als diese Schürzen von Feigenblättern, ja, um die Sünde vom Angesicht Gottes ganz hinweg zu tun und uns zu kleiden in Christi Gerechtigkeit. Machen wir am Nachmittag weiter.